Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute eines meiner Lieblingsbücher vorstellen. Den ziemlich wilden, aber zugleich deepen Science-Fiction-Roman Born von Jeff Vandermeer. Auf Deutsch erschienen beim Kunstmann Verlag. In der Übersetzung von Michael Kellner. Jeff Vandermeer ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Science-Fiction-Autoren unserer Zeit. Okay, der Satz ist zwar wahr, aber vielleicht ein bisschen generisch. Also sage ich es lieber so. Jeff Vandermeer ist einer der ganz wenigen Autoren, die es sogar bis in meine Träume geschafft haben. Ohne Scheiß. Als ich seinen Roman Hummingbird Salamander vor einigen Jahren ließ, träumte ich gleich mehrmals von dieser Geschichte. Gleiches gilt für seinen Roman Auslöschung. In dem Buch gibt es eine Szene, die immer und immer wieder in gewissen Variationen in meinen Träumen aufgetaucht ist. Meistens waren das eher verstörende, pessimistische Träume, die mich aber trotzdem auf interessante Gedanken brachten. Was auch die Leseerfahrung eines Vandermeer-Romans ganz gut trifft, finde ich. Auslöschung könnten viele von euch sogar kennen. Der erste Teil seiner Southern Reach-Trilogie wurde 2018 nämlich mit viel Budget für Netflix von Alex Garland verfilmt. Mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Ein sehr guter Film, wie ich finde. In dieser Folge soll es aber um den Roman Born gehen. In einigen Punkten ist es ein Classic Vandermeer. Der amerikanische Autor erzählt nämlich gerne Geschichten, die man vielleicht als Öko-Science-Fiction bezeichnen könnte. Während andere in diesem Genre ja sehr technikverliebt sind und oft ins All streben, gibt es in Vandermeer-Romanen irdische Umweltkatastrophen, ausgestorbene Tierarten, Biotech-Auswüchse oder eine Flora und Fauna, die plötzlich nach Regeln funktioniert, die der Mensch nicht mehr verstehen kann. Born spielt in einer dystopischen Zukunft. Ehrlich gesagt habe ich das Buch vor allem gekauft damals, weil schon die Inhaltsangabe etwas irre klang. Oft kann man sich diese Buchrückentexte ja sparen, aber hier lohnt es sich, den mal laut vorzulesen. Er geht nämlich so. Ein riesiger Bär, der eine zerstörte Stadt terrorisiert. Eine junge Frau, die in den Ruinen nach biotechnologischem Abfall sucht. Ein Drogendealer, der daraus psychoaktive Drogen herstellt. Ein undefinierbares Wesen, das diese Welt für immer verändern wird. Alles klar? Da will man doch gleich reinlesen. Allerdings hatte ich eigentlich eher was Lockeres, Trashiges erwartet bei diesem Text. Ich dachte mir so, cool, Vandermeer dreht mal frei und hat vielleicht die falschen oder richtigen Pilze genascht und mal Bock, was richtig crazy Beklopptes zu schreiben. War dann am Ende aber gar nicht so. Born ist nämlich trotz des sehr weirden Settings sehr deep geraten und manchmal tatsächlich auch ganz lustig. Wir sehen die Welt von Born durch die Augen der Ich-Erzählerin Rachel. Sie lebt mit ihrem Partner Wick zusammen, besagten Drogendealer, und die beiden haben sich mit viel Aufwand und vielen Fallen einen sicheren Rückzugsort in dieser Stadt gebaut. Den braucht man auch, denn diese Stadt wird ja von einem riesigen fliegenden Bären namens Mord terrorisiert. Und von sogenannten Proxies. Das sind so kleine, ganz fiese Killerkinder mit gespitzten Fingernägeln, von denen man nie so ganz genau weiß, warum sie eigentlich so blutrünstig sind und immer Menschen umbringen wollen, vor allem erwachsene Menschen. Viele dieser Rätsel haben mit einer Biotech-Firma zu tun, die wohl auch Mord hervorgebracht hat und die übrigens mal der Arbeitgeber von Wick war. Rachel ist als Sammlerin in dieser Stadt unterwegs. Sie schleicht sich durch die gefährliche Welt auf der Suche nach Gegenständen, die man verwerten oder verkaufen kann. Einmal pirscht sie sich an den schlafenden Riesenbären Mord heran und findet in seinem Fell ein Lebewesen, das sie zuerst mit einer gestrandeten Seeanemone vergleicht. Sie nimmt es mit nach Hause und nennt es Born. Und genau diesen Part möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Als ich Mords Lagerplatz erreichte, wurde er in seinem unruhigen Schlaf von erdbebenartigen Rülpsern geschüttelt. Seine Hüfte ragte über mir empor. Sogar wenn er auf der Seite lag, war er 3 Stockwerke hoch. Sein befriedigter Blutdurst hatte ihn schläfrig gemacht. Und auf der Suche nach einem Ruheplatz hatte er sich auf einem Gebäude niedergelassen, dessen Mauerreste aus Ziegelstein jetzt überall unter ihm hervorquollen und ihren Zweck als Schlafstatt erfüllten. Mord hatte Zähne und Klauen, die blitzschnell zerfleischen und vernichten konnten. Seine Augen, die manchmal sogar beim Träumen offen standen, waren gewaltige, fliegenverkrustete Leuchtfeuer. Spione seines Geistes, der, so glaubten einige, in kosmischen Größenordnungen arbeitete. Aber für mich, den menschlichen Floh an seiner Flanke, bedeutete er vor allem eine gute Quelle für Wiederverwertbares. Mord zerstörte unsere kaputte Stadt, aber unfreiwillig belebte er sie auch wieder. Wenn Mord sich von seinem Lager aus, das er in die beschädigte Seite des Firmengebäudes geschlagen hatte, mit Schaum vor dem Maul auf den Weg machte, verfingen sich allerlei Schätze in seinem klebrigen, verdreckten Pelz, der vor Aas und Chemikalien stank. Er beschenkte uns mit Packungen namenlosen Fleisches, Reste aus Firmenbeständen und manchmal stieß ich auf Kadaver nicht wiederzuerkennender Tiere. Mit durch Innendruck geborstenen Köpfen und grellweißen hervorquellenden Augen. Wenn wir Glück hatten, regnete es manche dieser Schätze aus seinem Pelz, während er herumtapste oder hoch über uns hinwegglitt. Dann mussten wir nicht auf ihn hinaufklettern. An besonders guten, sprich schlechten Tagen fanden wir Käfer, die man sich ins Ohr stecken konnte, wie die, die mein Partner Wick herstellte. Aber wie im Leben überhaupt, konnte man nie sicher sein. Und so folgten wir Mord mit gesenktem Kopf und auf Knien in der Hoffnung, dass er liefern würde. Wick warnte mich immer, dass einige dieser Dinge möglicherweise absichtlich dort platziert worden waren. Dass es Fallen sein könnten. Oder dass sie in die Irre führen sollten. Aber ich kannte mich mit Fallen aus. Ich stellte selbst welche. Wick wusste, dass ich sein Sei vorsichtig in den Wind schlug, wenn ich morgens aufbrach. Ich ging das Risiko ein, um mein eigenes Überleben zu sichern und ihm zurückzubringen, was ich fand, damit er es inspizieren konnte, wie ein Wahrsager einen Haufen Gedärme. Manchmal dachte ich, Mord würde die Sachen aus einem verqueren Verantwortungsgefühl heraus zu uns, seinen Spielzeugen, seinen Folterpuppen bringen. Ein anderes Mal schien es mir, als hätte die Firma ihn dazu verleitet. So mancher Sammler, der wie ich jetzt Mords Flanke begutachtete, überschätzte die Tiefe von Mords Schlaf und fand sich hochgehoben, haltlos und zu Tode stürzen, ohne dass Mord es bemerkte, der wie ein Felsbrocken über sein Jagdgebiet dahinglitt, die Stadt, die sich diese Bezeichnung noch nicht wieder verdient hatte. Und so riskierte ich nicht viel mehr als Erkundungstouren entlang seiner Flanke. Thether, Thebor, Mord. Er hatte viele Namen, die denen, die sie laut aussprachen, wundersam erschienen. Schlief Mord also wirklich? Oder hatte er in seiner verdorbenen, giftigen Abfallhalde von Kopf einen Trick ausgeheckt? Es war nicht leicht zu beurteilen. Ermutigt von seinem Schnarchen, das sich als ein gigantisches Erdbeben quer über den ganzen Atlas seines Körpers manifestierte, kletterte ich weiter auf seine Hüfte zu, während andere Sammler mich vom Boden aus wie ein Versuchskaninchen beobachteten. Und da stieß ich zufällig auf Born, der sich im braunen, rauen Seetang von Mords Pelz verfangen hatte. Born summte leise vor sich hin, die halbgeschlossene Öffnung auf der Oberseite wie ein Mund, dessen Muskelstränge sich ständig zusammenzogen und weiteten. Noch war Born ein S, kein R. Je näher ich kam, desto deutlicher ragte Born aus dem Pelz heraus, wurde immer mehr zu einer Kreuzung aus Seeanemone und Tintenfisch. Eine glatte Vase mit sich wellenden Farben, die von dunkelviolett über tiefblau bis meergrün changierten. Vier vertikale Grate zogen sich über die warme und pulsierende Haut, deren Textur glatt war wie die eines vom Wasser geschliffenen Steins, aber etwas gummiartig. Es roch nach Strandhafer an faulen Nachmittagen im Sommer, Meersalz und unterschwellig nach Passionsblumen. Erst viel später verstand ich, dass es für einen anderen anders gerochen, ja vielleicht sogar eine andere Form angenommen hätte. Es sah nicht nach etwas Essbarem aus. Und es war kein Erinnerungskäfer. Aber auch kein Abfall. Deshalb nahm ich es mit. Ich glaube, ich konnte gar nicht anders. Mords Körper bebte, hob und senkte sich im Takt seines Atems und ich stand mit angewinkelten Knien da, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Er schnarchte und zuckte, als würde er einen psychotischen Traum ausagieren. Seine faszinierenden Augen, so weit und schwarz-gelb und vernarbt wie ein Meteor oder die gesprungene Kuppel des Observatoriums im Westen, waren festgeschlossen, der riesige Schädel nach Osten ausgestreckt, ohne sich um mögliche Gefahren zu kümmern. Und hier war Born, wehrlos. Die anderen Sammler, viele von ihnen Befürworter einer unsicheren Waffenruhe, begannen ermutigt an Mord hochzuklettern, sich ins Unterholz seines verdreckten, heiligen Pelzes zu wagen. Born schlug an meiner Brust wie ein zweites Herz. Born. Namen von Menschen, von Orten, bedeuteten so wenig, dass wir aufgehört hatten, andere mit der Suche danach zu belästigen. Die Karte der alten Welt schien von einem grotesken Märchen heimgesucht, das, wenn man es erzählte, nicht nach Worten klang, sondern nach Geräuschen als Folge einer Gräueltat. Zwischen den Trümmern der Erde unsichtbar zu bleiben, war alles, was ich suchte. Und ein gutes Paar Stiefel für die Zeit, wenn es kalt wurde. Und eine alte Dose Suppe, halb vom Schutt begraben. Diese Dinge bedeuteten Glückseligkeit. Daneben blieben Namen kraft- und bedeutungslos. Und trotzdem nannte ich ihn Born. Das war ein kleiner Part aus dem ersten Kapitel von Born. Was Born noch alles lernt und wird, erfährt man erst nach und nach. Der Roman funktioniert für mich so gut, weil wir eben alles durch Rachels Blick sehen. Und sie hat es nicht nötig, uns alles über ihre Welt zu erklären. Aber dafür lernen wir, wie sich ihr Blick auf Born auch verändert. Born wird mit der Zeit nämlich immer erstaunlicher. Er wächst, er kann seine Form verändern, er spricht, er wird immer neugieriger und nach bedrohlicher. Rachel hat schnell mütterliche Gefühle für ihn ignoriert die warnenden Worte ihres Partners Wick und versteht zu spät, dass Born sich in einem Tempo entwickelt, das es eigentlich unmöglich macht, ihn zu erziehen. Er sucht sich also sein eigenes Wertebild. Eine eigene Art, die Welt wahrzunehmen. Er hat Sinne, die wir Menschen vielleicht gar nicht verstehen. Er beginnt zu lügen. Er tötet und frisst andere Lebewesen. Lässt einmal sogar eine Gruppe der besagten Killerkinder verschwinden. Und Born glaubt oder behauptet, vieles davon für Rachel zu tun. Wie bedrohlich das alles noch wird, wie durchtrieben Born am Ende ist, das selbst zu erlesen, macht diesen Roman so faszinierend. Born, also der Roman, nicht der Charakter, funktioniert dabei einerseits als fantastische Erzählung, die sich wie ein Sci-Fi-Thriller liest. Aber wie so oft schafft es Jeff Vandermeer, dass man die Themen seiner Erzählung danach eine lange Zeit weder abschütteln kann noch will. Man fragt sich die ganze Zeit und selbst in den Wochen danach, wie Born eigentlich diese Welt sieht. Man stellt sich vor, wie andere Sinne die menschliche Wahrnehmung verändern und erweitern würden. Man fragt sich, wie man selbst mit einem interessanten Lebewesen umgehen würde, das man weder kennt noch durchblickt. Und man merkt, dass all diese Gedanken gerade übrigens zu einem sehr aktuellen Diskurs passen. Viele dieser Fragen werden nämlich zum Beispiel in der Diskussion um künstliche Intelligenz dargestellt. Da hat man es streng genommen zwar nicht mit Lebewesen oder Organismen zu tun, aber trotzdem lesen sich manche Konversationen zwischen Mensch und KI auch ein bisschen wie Dialoge zwischen Rachel und Born in diesem Buch. Also, wenn ihr euer Hirn mal mit spannenden Gedanken und neue Lebewesen anfüttern wollt, kann ich euch Born wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Auf Deutsch ist das Buch, wie gesagt, im Kunstmann Verlag erschienen. In der sehr flüssigen Übersetzung von Michael Kellner. Und das war's dann für heute. Mit den Riesenbären, den Erinnerungskäfern, den neuen Lebensformen, den Seeanemonen, die keine sind und dem Buch zur Woche. Von und mit Daniel Koch. Bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Buch.